Gott erhört Gebet. Nochmal, Gott erhört Gebet. Dankeschön. Diesen Satz hier im Saal auszusprechen, bedarf nicht viel Mut. Eigentlich glauben wir das hier alle, nehme ich mal an. Aber was bedeutet das konkret? Wir möchten heute gemeinsam ein Beispiel aus dem Alten Testament anschauen, die Geschichte der Hanna. Es gibt übrigens drei Frauen in der Bibel mit diesem Namen, die welche wir heute anschauen, dann die Ehefrau des Tobit in den apokryphischen Büchern und die Prophetin Hanna, welche Jesus als Säugling im Tempel segnete. Und unser Beispiel steht im ersten Buch Salomo, erstes Kapitel. In Ramathaim, einem Ort im Bergland von Ephraim, lebte ein Mann namens Elkana. Er gehörte zur Sippe der Zufiter. Sein Vater hieß Jeroham, sein Großvater Elihu und sein Urgroßvater Tohu. Tohu war ein Sohn des Ephraimiters Zuf. Elkana hatte zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte Kinder, Hanna jedoch war kinderlos geblieben. Jedes Jahr reiste Elkana mit seiner Familie zum Heiligtum nach Shiloh, um den Herrn, den allmächtigen Gott, anzubeten und ihm Opfer darzubringen. Zu dieser Zeit dienten dort als Priester des Herrn die Söhne Elis, Hophni und Pinas. Jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer darbrachte, gab er beim Opfermahl seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern ihren Anteil. Hanna jedoch bekam von ihm ein besonders gutes Stück, denn er liebte sie. Der Herr hatte ihr aber Kinder versagt. Ihre Rivalin Penina versuchte fortwährend, gegen Hanna zu sticheln und sie zu kränken, weil sie kinderlos war. So geschah es jedes Jahr, wenn sie zum Tempel des Herrn hinaufzogen. Penina kränkte Hanna so sehr, dass diese weinte und nichts mehr essen wollte. »Warum weinst du, Hanna?« fragte Elkana dann. »Du isst ja gar nichts. Was bedrückt dich? Du hast doch mich. Das ist besser als 10 Söhne.« Als sie wieder einmal nach Shiloh gegessen und getrunken hatten, stand Hanna auf und ging zum Heiligtum des Herrn. Der Priester Eli saß beim Eingang auf einem Stuhl neben der Tür. Hanna war verzweifelt und betete unter Tränen zum Herrn. Sie legte ein Gelübde ab. »Herr, du allmächtiger Gott, wenn du mein Leid ansiehst und an mich, deine Dienerin, denkst, wenn du mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll er dir, dem Herrn, gehören. Als Zeichen dafür soll sein Haar niemals geschnitten werden.« Sie betete lange zum Herrn und Eli beobachtete sie genau. Hanna betete nämlich still. Nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme war nicht zu hören. Darum hielt sie Eli für betrunken. Er stellte sie zur Rede. »Wie lange willst du dich hier so betrunken aufführen? Geh und schlaf erst mal deinen Rausch aus.« Doch Hanna entgegnete, »So ist es nicht, mein Herr. Ich bin nicht betrunken. Ich bin verzweifelt und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Ich habe vor lauter Kummer und Verzweiflung so lange gebetet.« Da sagte Eli, »Geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Bitte denke auch weiterhin wohlwollend an deine Dienerin«, antwortete Hanna. Sie ging zu den anderen zurück und konnte wieder essen. Man sah ihr an, dass sie nicht mehr traurig war. Am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf und betete noch einmal im Heiligtum den Herrn an. Danach kehrten sie wieder nach Rama zurück. Elkana schlief mit seiner Frau Hanna und der Herr erhörte Hannas Gebet. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Ich habe ihn vom Herrn erbeten, sagte sie und nannte ihn Samuel, von Gott erhört. Vers 27. Diesen Jungen hier habe ich erbeten und der Herr hat meine Bitte erfüllt. So gebe ich nun dem Herrn wieder zurück, damit er ihn diene sein Leben lang. Danach beteten sie dort den Herrn an. Es ist eine Geschichte, die wir eventuell seit Sonntagsschule-Tagen kennen. Sie beginnt mit allen Zutaten, um eine moderne Fernsehserie zu drehen. Eine Liebesgeschichte, Eifersucht und Mobbing, Unfruchtbarkeit, ein Wunder und am Ende ein unerwartetes Happy End. Wir wissen, dass zu der Zeit Unfruchtbarkeit sogar als Strafe Gottes angesehen wurde. Eine zahlreiche Kinderschar galt als Geschenk Gottes. Darüber hinaus bedeuteten Kinder Versorgung und Unterstützung im Alter oder wenn eine Frau Witwe wurde. Hanna ist nicht die erste Frau in der Bibel, die unter Unfruchtbarkeit leidet. Zuerst war da Sarah, die Frau von Abraham, dann Rebekka, die Frau von Isaac und Rahel, die Frau von Jakob. Das sind alles Frauen der drei berühmten Stammväter Israels. Eigentlich erstaunlich. Da wird dem ersten Stammvater eine große Nachkommenschaft verheißen. Und dann muss er 25 Jahre auf die Geburt von Isaac warten und versuchte zuvor, die Erfüllung der Verheißung mit der Sklavin seiner Frau zu erzwingen. Doch Hannas Reaktion unterschied sich grundlegend von den der anderen. In ihrem Schmerz trägt sich Hanna nicht an Penina oder Elkana. Sie brachte ihren Schmerz dem Einzigen, der ihn lindern konnte, dem Herrn, ihren Gott. Wir lesen diesen Vers 10 und folgenden. Hanna war verzweifelt und betete unter Tränen zum Herrn. Ich denke, jeder von uns könnte ein Zeugnis abgeben, wie Gott in unserem, in deinem Leben Veränderung gebracht und Gebete erhört hat. Auf der Homepage von den Schiffsspitälern Mercy Ships findet man viele positive Berichte und auch diese Geschichte von Josef aus Liberia, auch in Afrika. Er hatte ein schweres Leben. Als kleiner Junge hatte er einen Überfall von Rebellen aus seinem Dorf überlebt, bei dem seine Eltern und Freunde getötet wurden. Und nicht genug, an seinem Hals wuchs ein richtiges, riesiges Geschwür. Die Leute fürchteten sich sogar vor ihm. Er hatte kein Geld, um sich in einem richtigen Spital operieren zu lassen. Deshalb betete er 20 Jahre lang. Josef erzählte aber im ganzen Dorf, dass Gott seine Gebete erhören werde. Deshalb war er auch nicht erstaunt und überrascht, als er hörte, dass ein Schiff von Mercy Ships nach Liberia kommen würde, voller Ärzte, die kostenlose Operationen durchführen würden. Und er war auch nicht überrascht, als er erfuhr, dass man auf dem Schiff gerade auf der Entfernung gutartige Schwülste spezialisiert war. Als Josef später aus dem Spital entlassen wurde, grinste er in Gedanken daran, was er all den Leuten sagen wollte, die immer an seinen Worten gezweifelt hatten. Ich bin so glücklich. Ich werde ihnen allen sagen, dass Gott mein Gebet erhört hat. Doch kehren wir zurück zur Geschichte von Hanna. Was war vorher passiert, bevor sie zur Stiftshütte zum Beten kam? Wir wissen, dass sie unfruchtbar war. Und die andere Frau von Elkanam, wie hieß sie schon wieder? Penina. Genau, Penina. Dass sie immer während dem jährlichen Ausflug aus dem Bergland in Ephraim zum Heiligtum in Silo wegen ihrer Kinderlosigkeit pisackte. Diese beiden Orte liegen übrigens in der Westbank oder Westjordanland und die Reisedistanz, ihr seht es dort in Blau, beträgt zwischen 40 und 50 Kilometer und würde heute zu Fuß rund 10 bis 12 Stunden dauern. Also beim gemeinsamen Essen in Silo, wo ihr Mann Elkanam übrigens immer die doppelte Portion von Fleisch vom Opfermahl gab, weil er sie liebte, wie es so schön steht, steht sie auf und geht in Gottes Haus, um zu beten. Was jetzt folgt, haben wir eventuell auch schon getan, aber sicher von anderen Leuten gehört. Wenn du Gott mir dies gibst, gebe ich dir jenes. Es gibt ein berühmtes Lied aus den 1970er von der amerikanischen Rock- und Blues-Sängerin Janis Joplin. Es heißt Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Es ist ein gefälliges A cappella-Lied, welches anscheinend in einem Take im Oktober 1970, das heißt an einem Stück, aufgenommen wurde. Ich lese euch 6 Zeilen aus einer Übersetzung. O Gott, willst du mir nicht einen Mercedes-Benz kaufen? Meine Freunde fahren alle Porsche, da muss ich ausgleichen. Also, o Herr, kaufst du mir nicht einen Mercedes-Benz? O Herr, willst du mir nicht einen Fernseher kaufen? Ich verlasse mich auf dich, Herr, bitte lass mich nicht im Stich. Beweise, dass du mich liebst und gib die nächste Runde aus. In diesem Lied wird Gott egoistisch und spöttisch aufgefordert, ihr einen Mercedes zu kaufen, weil eben anscheinend alle ihre Freunde Porsche fahren und Gott so beweisen könne, dass er sie liebt. In Wirklichkeit hatte die alkohol- und drogenabhängige Janis Joplin selber einen psychedelisch farbig angemalten Porsche, der übrigens vor 10 Jahren für 1,7 Millionen Dollar versteigert wurde. Also, sie hat zwar zu Gott gebeten in ihrem Lied, aber 4 Tage später, nachdem die Aufnahme gemacht wurde, starb sie mit 27 Jahren an einer Überdosis Heroin. Wie komplett verschieden ihr Gebet und die Nachwehen vom Gebet von Hanna. Wir lesen, Hanna war verzweifelt und betete unter Tränen zum Herrn. Sie legte ein Gelübde ab. Herr, du allmächtiger Gott, wenn du mein Leid ansiehst und an mich, deine Dienerin, denkst, wenn du mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben lang soll er dir, dem Herrn, gehören. Als Zeichen dafür soll sein Haar niemals geschnitten werden. Sie legte ein Gelübde ab. Wir haben einige Beispiele von Gelübden in der Bibel. Eines finden wir auch in Richter 11. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich da von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören und ich will es dir als Brandopfer darbringen. Zwar hat Gott auch sein Gebet erhört und er hat die Ammoniter geschlagen, da der Herr sie in seine Hand gab. Aber ein Happy End hat diese Geschichte nicht. Da ihm seine Tochter zur Feier seines Sieges entgegenläuft, mit Pauken und Reigen, wie steht. Er war gebunden durch sein Wort. Und jedesfalls lautet die Lehre daraus für uns heute, dass wir nie vorschnell Versprechungen machen sollten. Weitere Gelübde kennen wir aus dem Buch Jona, nachdem er ins Meer geworfen war und das Meer plötzlich ruhig wurde. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Auch Jakob gab ein Gelübde ab, nachdem er die Himmelsleiter gesehen hatte. Und er sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Auch er verlangt viel. Er fragt viel von Gott. Aber er hat es bekommen. Und er hat sein Gelübde erfüllt. Im Gelübde von Hanna verspricht sie Gott, wenn er ihr einen Sohn schenkt, sie ihn Gott zum Dienst weihen würde. Und dabei wird sie jetzt vom Priester Eli beobachtet und angesprochen, weil er denkt, sie sei betrunken. Es ist jetzt das erste Mal, wo Hanna in diesem Kapitel spricht. Sie hat der anderen Frau nicht geantwortet. Und auch auf die Frage von ihrem Mann lesen wir keine Erwiderung. Aber jetzt, nachdem sie mit Gott geredet hat, spricht sie und verteidigt sich vor Eli. Ich bin verzweifelt und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Sie sagt ihm nicht, wieso sie verzweifelt ist oder um was es geht. Aber sie bestätigt die Umstände. Das Prinzip, dem sie folgt, ist ein Vorbild für uns. Wir würden heute wohl auch sagen, es ist biblisch. Wenn wir verzweifelt sind, dürfen und sollen wir unser Herz Gott ausschütten. Auch lesen wir, dass sie lange gebetet hatte. Die Bibel gibt uns einige Hinweise darauf, wie wir beten sollen. Ich habe diese Liste hier vom ERF kopiert. Ich bete mit großem Vertrauen. Ich bete nicht egoistisch und gemäß dem Willen Gottes. Ich handle so, wie Gott es sich vorstellt und lasse mir von ihm wieder vergeben, immer wieder vergeben. Ich bringe meine Gebete demütig vor Gott und will mit dieser Demut nicht vor anderen Menschen angeben. Ich bete mit Ausdauer und Geduld. Ich bete mit anderen gemeinsam und erhalte dadurch auch die nötige Korrektur. Nach dem Gebet der Hanna ist die Antwort des Priesters wichtig. Geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Wir haben bereits gelesen und wissen, wie es ausgeht. Sie schläft mit ihrem Mann, wird schwanger und bringt Samuel, den letzten Richter der Richterzeiten Israel, zur Welt. Samuel, der für den Übergang zur Königsherrschaft in Israel steht. Er, der später Saul und dann auch David zum König salbte. Der amerikanische Theologe Walter Brüggemann sagt Folgendes. Am Anfang der Geschichte zum Aufstieg Israels steht eine Geschichte voller Zerbrechlichkeit, Überraschung und Treue. Von einer Frau, die ihre Stimme findet und die dagegen steht, die Geschichte vom Königtum in Israel nur triumphal oder martialisch zu lesen. Eine Geschichte der Zerbrechlichkeit, Überraschung und Treue. Samuel hätte nicht existiert, wenn Hanna nicht in diesem Moment vor Gott zwar stumm, aber im Herzen laut geschrien und gefleht hätte. Dann, als Mutter, bin ich sicher, dass sie jeden Moment mit dieser Gebetserhörung ihrem Sohn genossen hat. Sie vergisst aber ihr Gelübde nicht. Der vielleicht wichtigste Grund, warum Hanna bereit war, Samuel für das Priestertum aufzugeben, ist, dass sie Gott zeigen wollte, dass sie es nicht vergöttert hatte, ein Kind zu bekommen. Viele Mütter hätten vielleicht dieses Versprechen zurückgenommen und beschlossen, das Kind für sich selber zu behalten. Gott aber hatte bereits Pläne für dieses Kind. Ich habe sie bereits angesprochen. Weil sie aber gehorsam war, hat Gott sie reichlich gesegnet und ihr weitere 3 Söhne und 2 Töchter geschenkt. Haben wir Gott schon ein Gelübde gegeben? Haben wir es eingehalten? Denken wir noch zurück an diese Zeit? Geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Welch wunderbare Worte. Ein Versprechen, eine Zusage, dass Gott ihre Bitte erhören wird. Gilt diese Zusage auch für uns? In seinem Gleichnis über den bittenden Freund in Lukas 11, 5-10 zeichnet Jesus das Bild eines Mannes, der um Mitternacht einen ganzen Haushalt, Menschen und Tiere mit seinem anhaltenden und lauten Klopfen aus dem Schlaf reißt, weil er Besuch bekommen hat und Brot braucht. So sollen auch wir lernen zu beten, sagt Jesus seinen Jüngern. Und zwar mit unablässiger Dringlichkeit. Wir sollen nicht schüchtern und leise anklopfen, in der Hoffnung, dass uns jemand hört, sondern so an die Tür hämmern, dass wir nicht zu überhören sind. Und wenn es ein bisschen dauert, bis eine Reaktion kommt, sollen wir nicht aufgeben, sondern durchhalten und einen erneuten Vorstoß wagen. Das ist das Bild, welches Sue uns schon mehrfach berichtet hat, an der Himmelstür rüttle, obwohl sie jetzt vor ein paar Wochen gesagt hat, dass das Klopfen auch deutlich leiser sein kann. Entscheidend in diesem Gleichnis Jesu ist das Wort Freund. Ein Freund darf man nämlich stören, man darf ihn drängen. Und Gott ist unser Herr und unser Freund. Er war der Herr von Hanna und hat ihr geantwortet. Aber was ist mit all unseren Gebeten, die unbeantwortet bleiben? Ich denke, statistisch gesehen hat Gott von meinen Gebeten und Bitten bisher weniger in meinem Sinne beantwortet, als die, die erfüllt wurden. Geht es euch gleich? Macht ihr auch Tagebuch und denkt, die Liste ist viel länger als diese Liste. Und wenn ich im Internet Artikel über das Beten suche, finde ich gleich viele Einträge über das Gebet und die Hörung, sowie über die nicht erhörten Gebete. Und dann frage ich mich, ihr euch vielleicht auch, mache ich etwas falsch? Ich weiß ja, dass Gott mich hört und antworten kann. Die Bibel gibt uns aber auch Hinweise auf nicht erhörte Anliegen. So wurde als berühmtestes Beispiel Paulus trotz intensivem Gebet nicht von einem körperlichen Leiden geheilt. Wir befinden uns also in guter Gesellschaft. Und es gibt nachvollziehbare Gründe für unbeantwortetes Gebet, aber auch aus unserer Sicht nicht nachvollziehbare Gründe für unbeantwortetes Gebet. Bei den nachvollziehbaren Gründen ist es wohl so im Lied, wie im Lied von Janis Joplin, wenn wir egoistisch sind. Oder wenn wir andere Punkte aus der früher gelesenen Liste, wie wir beten sollen, ignorieren. Wenn also ein Gebet nicht erhört wird, sollte ich meine Beweggründe unter die Lupe nehmen, mein Leben vor Gott in die Ordnung bringen und nach seinem Willen fragen. Trotzdem beantwortet Gott nicht nur Gebete von Menschen ohne Fehler, von perfekten Leuten. Und das ist wichtig. Auch Leute und Sünder, die nicht bekehrt sind, können Gott erleben und hören. Wir denken nur an die vielen Moslems, denen Gott im Gebet erscheint. Denn manchmal ist keine Sünde im Spiel und es wird andauernd gebetet und doch antwortet Gott nicht. Wir machen alles richtig. Was ist dann los? Manchmal denke ich, die beste Lösung zu kennen und bete dementsprechend. Doch Gott hat einen besseren Plan. Die Zeit, die ich für richtig halte, ist manchmal nicht die Zeit, die Gott für die richtige hält. Auch hier wird deutlich, dass Gott in seiner Allwissenheit einfach einen unendlich größeren Vorsprung an Wissen hat und dementsprechend die Dinge anders sieht. Das sind dann die Zeiten, in denen Gott nicht handelt, so es uns scheint. Und er sich verborgen hält. David beklagt sich zum Beispiel auch viele Male darüber, dass Gott scheinbar nichts tut und er nicht erlebbar ist. Vor allem in den Psalmen. Das ist da, wo Gott sein Angesicht verbirgt. Psalm 13,2. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Psalm 10,1. Warum, Herr, bist du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Psalm 44. Warum nur verbirgst du dein Angesicht? Weshalb vergisst du unser Elend und die Bedrängnis, in der wir leben müssen? Diese Zeiten, in denen Gott sich zurückhält, sind also auch normal. Es ist einfach noch nicht seine Zeit. Daher kann es auch mal gut sein, Gott einfach seine Zeit zu lassen. Es kann aber auch sein, dass Gott meinen Glauben auf die Probe stellen möchte. Und das sind keine Ausreden. Es gilt, das Vertrauen auf Gott nicht über Bord zu werfen. Es bedeutet, dass ich mehr denn je die Nähe zu ihm suche und meine Beziehung zu ihm pflege, die ja die Grundlage meines Gebets ist, auch wenn ich ihn nicht spüre. Das kann am ehesten durch Gebet und Lesen der Bibel geschehen. Und hier kann ich jeden Tag neue Kraft zum Durchhalten bekommen. Psalm 27, 8. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Das Thema war Gott, er hört Gebete und ich glaube fest daran, trotz allem.